You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Herzlich willkommen zu den Antifa-News auf Radio Korax und im Pi-Radio. Wir haben uns hier heute drei Themen vorgenommen. Zum einen geht es um den Prozess gegen die rechtsterroristische Gruppe Freital, ein Prozess, der in dieser Woche begonnen hat. Dann wollen wir einen Blick auf jene Ideologie werfen, die sich immer wieder in Übergriffen gegen Obdachlose ausdrückt. Und zuletzt wollen wir euch einladen zu den antirassistischen Bildungswochen in Halle. Nach knapp 14 Jahren soll nun ein Ende in greifbarer Nähe sein. Bald wird ein Urteil im Prozess gegen den NSU erwartet. Der Vorsitzende Richter Götzl hat im letzten Prozesstag allen Verfahrensbeteiligten eine Frist gesetzt. Nächste Woche Donnerstag sollen die letzten Beweisanträge eingebracht werden. Danach soll die Beweisaufnahme geschlossen werden. Immer wieder haben wir darauf hingewiesen, dass vom Urteil des Oberlandesgerichts in München nicht allzu viel zu erwarten sein wird. Mit Sicherheit werden die Angeklagten zu hohen Haftstrafen verurteilt werden, aber das Urteil wird kaum Erkenntnisse über das weitere Netzwerk des NSU bereitstellen, noch wird es Aufklärungen über die Verwicklungen mit dem Verfassungsschutz geben. Trotzdem kann man über den genauen Text des Urteils gespannt sein, das wohl in den nächsten Wochen dann folgen wird. Wir werden auch hier in den Antifa-News einen Blick darauf werfen. Unterdessen haben aber zwei weitere Gerichtsprozesse gegen rechtsterroristische Gruppen in Deutschland begonnen. In der letzten Ausgabe der Antifa-News haben wir über den Stand des Prozesses gegen die Gruppe Old School Society berichtet. In dieser Woche folgte nun der Beginn des Prozesses gegen die Gruppe Freital. Die Nebenklageanwältin Christine Pietschik fasst zusammen, was dieser Gruppe vor Gericht vorgeworfen wird.
Also der Gruppe werden laut Anklage mehrere Anschläge vorgeworfen. Da geht es hauptsächlich darum, dass sie die Wohnungen und Unterkünfte von Geflüchteten angegriffen hätten und ein linkes Wohnprojekt, aber auch die Angriffe auf linke Politiker. Und die Generalbundesanwaltschaft fasst es so zusammen, dass es eben nicht nur um diese Einzeltaten geht, die von versuchten Mord zu versuchter gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung reichen, sondern eben auch um die Mitgliedschaft und Unterstützung einer rechtsterroristischen Vereinigung.
Der Prozess gegen die Gruppe Freital vor dem Oberlandesgericht Dresden erfährt wesentlich weniger Aufmerksamkeit als der NSU-Prozess. Nur wenige Journalisten haben sich am vergangenen Dienstag vor dem extra hergerichteten Gebäude im Dresdner Norden eingefunden, wo der Prozess nun stattfindet. Dabei ist dieser Prozess nicht weniger relevant. Es ist der dritte Prozess gegen Rechtsterroristen in Deutschland. Während sich der NSU im Zuge der rassistischen Stimmung der 90er Jahre gegründet hatte, haben sich die Mitglieder der Gruppe Freital im Zuge der Stimmung radikalisiert, die mit der sogenannten Flüchtlingskrise in Deutschland freigesetzt wurde. Es ist die jüngste Generation von Rechtsterroristen in Deutschland, dementsprechend jung sind die Angeklagten, der jüngste von ihnen ist 19 Jahre alt. Trotz des ausgebliebenen Medienansturms rechnet die Generalbundesanwaltschaft offensichtlich mit einer hohen öffentlichen Aufmerksamkeit. Dementsprechend deutlich fällt zumindest die Anklageschrift aus.
Ich finde, dass die Anklageschrift, was da nun dahinter steht, das muss man natürlich dann im Prozess bewerten, ob sich das bewahrheitet. Aber ich finde die Anklageschrift an sich erstmal bemerkenswert dahingehend, dass die Generalbundesanwaltschaft zumindest etwas macht, was die Generalstaatsanwaltschaft Dresden nicht getan hat. Denn sie zieht die Klammer um die Delikte. Sprich, sie erkennt hinter diesen einzelnen Angriffen auf Geflüchtete und Andersdenkende ein Muster, eine Organisierung und eine Ideologie. Und von daher muss man das schon dahingehend begreifen, dass diese Anklageschrift stringent dahingehend geht, zu sagen, das sind feste Strukturen, die sich zusammengefunden haben, um organisiert sich die Mittel zu beschaffen, um diese Anschläge zu begehen und das aus politischen Gründen. Also im Fall von unseren Mandanten muss man ganz ehrlich sagen, da sind Menschen angegriffen worden, deren Tod ist in Kauf genommen worden, um sie aus Freital zu vertreiben. Und da sagt die Generalbundesanwaltschaft ganz klar in ihrer Anklageschrift, das ist Rechtsterrorismus in ihrer Bewertung, weil das geeignet ist unter Geflüchteten, nicht nur in Sachsen, sondern eigentlich auch bundesweit zum Klima der Angst entstehen zu lassen, dass man nirgendwo sicher ist. Und das ist ganz fatal bei Menschen, die aus Kriegsgebieten kommen.
Jedoch muss man dazu sagen, dass nicht von Anfang an wegen Gründung einer terroristischen Vereinigung ermittelt wurde. Zuerst hatte die Generalstaatsanwaltschaft Dresden im Fall der Gruppe Freital ermittelt. Wenn es nach der gegangen wäre, hätte es keine Ermittlungen auf Basis des 129a gegeben. Einen Fokus auf die Strukturen hinter den Anschlägen bekamen die Ermittlungen erst, als sie von der Bundesanwaltschaft übernommen wurden. Im Zuge der Ermittlungen sind außerdem einige Ungereimtheiten aufgetreten, die sicher keine Überraschung sind für jene, die sich schon mal mit Rechtsterrorismus in Deutschland beschäftigt haben. Zu Beginn wurde vom sächsischen Innenminister bekannt gegeben, dass die Gruppe Freital kein Beobachtungsobjekt des Verfassungsschutzes gewesen sei. Im November des letzten Jahres musste die sächsische Staatsregierung dann eingestehen, der Verfassungsschutz hatte Kontakt zu Mitgliedern der Gruppe Freital. Während der Ermittlungen ist dann auch noch herausgekommen, die Gruppe hatte offensichtlich einen Informanten in den Reihen der Polizei, der sie vor Polizeieinsätzen gewarnt haben soll. Erst auf Druck der Nebenkläger ist die Staatsanwaltschaft diesem Verdacht nachgegangen. Deutsche Polizisten informieren Terroristen, das stand auf einem der Transparente, das am Dienstag einige Demonstranten vor dem Hochsicherheitssaal in Dresden-Nord hochgehalten haben. Auch in diesem Prozess stellt sich nun die Frage, was soll man sich davon erwarten?
Ich glaube, ich kann das ja nur für meinen Mandanten sagen. Ich weiß nicht, was die anderen Geschädigten sich davon erhoffen. Und als Jurist muss man sich da ja persönlich auch immer ein bisschen zurücknehmen. Aber was ganz klar ist, zumindest in meinem Auftrag da in diesem Prozess, es soll natürlich A, aufgeklärt werden, wie kam es zu dieser Tat, die sich gegen meinen Mandanten richtet und wo die Generalbundesanwaltschaft auch sagte, da ist tatsächlich versucht worden, meinen Mandanten umzubringen, das heißt, ihm das Leben zu nehmen. Und weiters soll oder muss dieser Prozess aufklären oder die Frage beantworten, wie konnte es dazu kommen? Also wie konnte es dazu kommen, dass diese Menschen sich dazu entschließen, die da auf der Anklagebank sitzen und die mutmaßlichen Täter sind, sich dazu entschließen, Menschen umzubringen, um ihre Ideologie durchzusetzen? Und gibt es da Vernetzungen in bereits militant agierende Neonazi-Kreise und natürlich, und das ist natürlich nicht zu vernachlässigen, auch aus der Erfahrung des NSU, hat da auch die Ermittlungsbehörden in Sachsen, haben die da auch einen Beitrag dran, hätten die das verhindern können, wollten sie es nicht verhindern, woran hat es da gelegen? Und das, glaube ich, ist ganz wichtig, das muss so ein Prozess, gerade wenn es um rechten Terror geht, immer leisten, die gesellschaftlichen und politischen Strukturen zu benennen, aufzudecken und zu analysieren, die dazu geführt haben, dass sich so eine Gruppe bilden kann.
Im Prozess gegen die Gruppe Freital in Dresden sind 7 Männer und eine Frau angeklagt. Was bei diesem Prozess rumkommen wird, das wird sich sicher in den nächsten Monaten zeigen. Eine Strategie der Verteidigung hat sich allerdings schon am vergangenen Dienstag abgezeichnet. Die versucht mit Befangenheitsanträgen und Beschwerden das Prozedere in die Länge zu ziehen. Die Redezeit eines der Verteidigungsanwälte soll um einiges länger gedauert haben als die Vorlesung der 24 Seiten starken Anklageschrift. Demgegenüber das Schweigen der Angeklagten, auch das kennt man vom Prozess gegen den NSU. Wir werden trotzdem dranbleiben und hier immer mal wieder einen Blick auf den Prozess gegen die Gruppe Freital werfen, der nun begonnen hat. Wenn man sich mit rechtsextremer Gewalt in Deutschland auseinandersetzt, dann gibt es einen Umstand, der oftmals kaum beachtet wird, der aber dennoch von einiger Brisanz ist. Immer wieder werden Obdachlose Opfer von rechtsextremer Gewalt, nicht selten gehen solche Übergriffe tödlich aus. Eine Statistik über solche Gewalt hat in der letzten Woche die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe veröffentlicht. Nico von Radio Korax fasst diese Zahlen zusammen.
Und zwar sind seit 1989 bis 2015 652 Mal obdachlose Opfer von Körperverletzungen oder aber Morden geworden. Das bedeutet, nahe alle 2 Monate wird irgendjemand in Deutschland deswegen Opfer von Gewalt, weil sie oder er obdachlos ist.
Seit 1989 sind insgesamt 225 Menschen durch solche Gewalt ums Leben gekommen. Gewalt gegen Obdachlose fällt wie überhaupt rechte Gewalt nicht vom Himmel. Sie findet in einem gesellschaftlichen Kontext statt. Sie wird von Menschen verübt, die in dieser Gesellschaft geprägt worden sind. Und dazu kommt noch, die Diskriminierung von Obdachlosen hat eine lange Kontinuität.
Es sind auf jeden Fall rote Linien erkennbar. Das fängt auch nicht erst im Dritten Reich an, sondern tatsächlich im Kaiserreich. Die Behandlung von sogenannten Vagabunden, die Erziehung durch Arbeit in Arbeitshäusern, also das zwanghafte Festsetzen und Inhaftieren, was dann halt im Dritten Reich zur Verfolgung von sogenannten Asozialen geführt hat und tatsächlich auch zum Massenmord, was bei vielen oder auch in der Öffentlichkeit eine Leerstelle ist der Betrachtung. Also es gibt da zwar sehr anerkennenswerte Versuche von kleinen Gruppen, das sozusagen mehr in Fokus zu rücken, aber es gab eine Zeit, bevor der Zweite Weltkrieg losgegangen ist, wo tatsächlich die Häftlinge mit dem schwarzen Winkel, also die hatten ja einen eigenen Winkel, die Mehrheit in den Konzentrationslagern sogar gestellt haben. Also es gab dann Bettlerrazzien, die von den Nationalsozialisten angeordnet wurden. Nach denen waren tatsächlich die KZs mit sogenannten Asozialen gefüllt und dann haben die sogar die Mehrheit gestellt. Und das hat sich dann auch nach dem Kriegsende fortgesetzt. Es gab auch eine Diskriminierung oder Ausgrenzung sozusagen bei Entschädigungszahlen. Also sie wurden einfach nicht anerkannt als Opfergruppe. Also eigentlich sogar teilweise bis heute. Und das war auch was, was in beiden deutschen Staaten stattgefunden hat. Auch in der DDR gab es tatsächlich da in der Begrifflichkeit zum Beispiel eine Kontinuität. Also da gab es halt auch also Leute, die sich halt dem arbeitsfähig, Arbeitsethos des Arbeiterstaats DDR nicht untergeordnet haben, wurden auch als Asoziale ausgegrenzt und zum Teil sogar hat sich das auch in der Gesetzgebung niedergeschlagen, dass wenn man sich dem nicht untergeordnet hat, dass man dann inhaftiert worden ist.
Das sagt der Historiker und Publizist Lucius Teidelbaum, der sich schwerpunktmäßig mit der extremen Rechten und anliegenden Grauzonen beschäftigt. Wir haben ihn gefragt, warum Obdachlose immer wieder in den Fokus rechtsextremer Gewalt geraten.
Na, erstmal ist es halt eine leicht zugängliche, also vom Strukturellen her eine leicht zugängliche Opfergruppe. Also das ist ja das, was diese Gruppe halt sozusagen gegenüber allen anderen Gruppen auszeichnet, nämlich, dass sie halt über keinen sicheren Rückzugsraum verfügt. Also das heißt, wenn man weiß, wo die liegen, wo die übernachten, wo die schlafen, dann quasi steht da keine Tür mehr dazwischen, die vielleicht verschlossen ist. Warum Obdachlose Opfer rechter Gewalt sind, ich glaube, das ist halt auch wieder was mit so Vorstellungen von der idealen Volksgemeinschaft zu tun hat. Also da auch tatsächlich wieder die Kontinuität zum Nationalsozialismus. Und dann quasi grenzt man alle aus, die nicht dazugehören, dann definiert man das einmal rassistisch, also dann werden halt Juden und Jüdinnen ausgegrenzt, aber halt tatsächlich auch so ein bisschen sozial. Und da fallen dann halt im NS die Asozialen beziehungsweise halt die Obdachlosen raus. Und gleichzeitig hat man aber auch noch so ein modernes Leistungsgesellschaftsbild, wo halt dann auch eine Abwertung von Leuten, die halt die Leistung auf ökonomischer Ebene halt nicht erbringen für die Gesellschaft, halt auch quasi ausgegrenzt werden. Und auch das findet sich dann halt wieder bei rechten Ideologien sehr häufig. Wobei das tatsächlich so ein bisschen also auch so wechselt beziehungsweise unterschiedlich ist. Es gibt gerade auch einen stärkeren Diskurs in der Rechten, wo man Obdachlose plötzlich als Fürsorgeobjekt, nicht Subjekt, als Objekt für sich entdeckt und die gerne halt in Konkurrenz zu Flüchtlingen setzt.
Diskriminierung und Gewalt gegen Obdachlose ist letztlich ein Reflex der Leistungsgesellschaft. Im Zuge der Agenda 2010 und der Einführung der Hartz-Gesetzgebung haben sich Politiker und Medien in einer öffentlichen Debatte gegenseitig überboten. Es wurde da klargemacht, wer sich sozial unten befindet, der hat das selbst verschuldet. Menschen, die abhängig sind und die von Transferleistungen leben oder Almosen empfangen, die sind in jedem Fall als Sozialschmarotzer anzusehen. Auch jenseits solcher Kampagnen ist längst ein Denken mehrheitsfähig geworden, in dem Menschen nach ihrem ökonomischen Wert beurteilt werden. Obdachlose stehen da natürlich ganz unten und es sind nur wenige Schritte von solchem Denken dahin, solche Menschen ihren gesellschaftlichen Wert durch Schläge körperlich spüren zu lassen. Lucius Teidelbaum weist darauf hin, dass es längst nicht nur Neonazis sind, die zu solchen Taten bereit sind.
Bei den Tätern würde ich sagen, es gibt tatsächlich so ein bisschen, das auch sehr grob vereinfacht, ein bisschen zwei Täterinnengruppen, also einmal tatsächlich Leute, die sich irgendwie der rechten Szene, der extrem rechten Szene zuordnen lassen. Das waren dann auch in den 90er Jahren halt vor allen Dingen rechte oder neonazistische Skinheads. Die hatten das teilweise sogar als eine Form von, mit den Anführungsstrichen verstehen, Sportbetrieben. Das hieß dann bei denen Pennerklatschen. Und dann gibt's aber noch quasi die Leute, die sich nicht der rechten Szene zuordnen lassen, die aber halt während ihrer Tat halt ein rechtes Motiv erkennen lassen. Also die halt sagen, dass sie halt die Person, die obdachlos ist, halt angegriffen haben, weil sie halt für sie weniger wert war. Die auch teilweise, also es kommt dann auch richtig zu Exzesstaten sozusagen, also dass nicht nur einfach ein spontaner Angriff ist, sondern das sich über Stunden hinzieht und sogar sowas auch wie Folterungen beinhaltet. Das sind dann auch Leute, die halt vorher nicht auffällig waren. Das sind manchmal auch tatsächlich Minderjährige, also die einen alten obdachlosen Mann zu Tode quälen über Stunden. Da würde ich sagen, da ist ein rechtes Motiv vorhanden. Also das hat halt was mit Ausgrenzung, mit Sozialdarwinismus, andere nennen es auch als Klassismus, also Abwertung aufgrund des zugeschriebenen sozialen Status zu tun. Aber das ist halt nicht eine rechte Tat im Sinne von, da ist halt jemand aus einer rechten Szene, der irgendwie schon mal in, was weiß ich, bei einer Demo gesehen wurde von der NPD und der dann halt Täter geworden ist, und den kann man da einordnen. Aber ich würde trotzdem sagen, halt in ihrem Tatmotiv ist es tatsächlich trotzdem eine rechte Tat.
Den Opfern solcher hässlichen Gewalttaten sollte eine unbedingte Solidarität gelten. Aus Empathie und Mitleid einerseits, aber nicht nur. Aus Mitleid allein erwächst allzu oft eine paternalistische Haltung. Die Solidarität mit Obdachlosen, die Opfer rechter Gewalt werden, ist all jenen geboten, die ein Problem mit einer Gesellschaftsordnung haben, in der es ein Oben und Unten gibt, in der Menschen herausfallen und auf der Straße landen können, in der Menschen nach ihrem ökonomischen Nutzen beurteilt werden. Fragt sich, wie eine solche Solidarität aussehen kann.
Man muss sagen, dass quasi von Erinnerung an diese Morde tatsächlich da vor allen Dingen ein Lob an kleine Antifa-Gruppen in der Provinz auszusprechen ist, also die halt in quasi Kampagnen, teilweise auch nachdem das wieder in Vergessenheit geraten ist, versucht haben, halt diese Fälle sozusagen wieder auszugraben, auch den Ermordeten sozusagen nach ihrem Tod ein Stück weit was von dem zurückzugeben, was sie vielleicht im Leben gar nicht hatten, nämlich halt Individualität. Das finde ich extrem wichtig. Und das würde ich mir auch wünschen von halt einer Zivilgesellschaft und antifaschistischen Gruppen, dass wenn das passiert ist, dass dann halt tatsächlich man drauf aufmerksam macht, einen Finger drauf legt, bei Gerichtsprozessen beobachtet, das kritisch begleitet, wenn das Gericht dann tatsächlich bestimmte Tatsachen nicht anerkennt, dass man da halt das versucht zu skandalisieren, dann sagt, hey, der Täter hat ja selber gesagt, warum man das gemacht hat, warum wird es so stark entpolitisiert. Davor, es bräuchte halt insgesamt eine Art von gesellschaftlichen Klimawandel, also weil die Morde quasi bauen auf einer gesellschaftlichen Ausgrenzung auf einer sozialen Ausgrenzung. Und das bräuchte es eigentlich im Großen und Ganzen. Aber da bewegt man sich natürlich im Großen und Ganzen, da geht es dann ums Ganze sozusagen, im Kleinen tatsächlich Bilder verändern. Also Stereotype hinterfragen, die man auch vielleicht bei sich selber hat, ein anderer Umgang, eine Einbindung von Obdachlosen, soweit das möglich ist. Und ich würde mir auch konkret auch eine aufsuchende Hilfe wünschen. Also dass halt Leute, die halt vielleicht in so Organisationen tätig sind, die auch arme Menschen unterstützen. Obdachlose kommen halt häufig nicht zu Treffpunkten, zu Sachen. Deswegen müsste man halt tatsächlich auch zum Beispiel bei Opferberatungen oder Hilfsorganisationen für die Opferrechte Gewalt, müsste man zu denen hingehen. Also weniger erwarten, dass die sich melden, sondern hingehen und fragen, hey, was habt ihr für Erfahrungen gemacht, etc.
Was tun gegen rechte Gewalt, was tun gegen Rassismus, das ist eine Frage, die immer wieder aufkommt, nicht nur, wenn man in den Antifa-News hört, was so los ist in Deutschland und auch in anderen Ländern. Sich gegenseitig bilden, sich vernetzen und die Gesellschaft als veränderbar begreifen, das könnte eine Antwort sein, und durchaus in diesem Sinne finden im März hier in Halle die Bildungswochen gegen Rassismus statt. Diese Bildungswochen werden vom Bündnis Halle gegen Rechts, vom städtischen Förderfonds Allianz für Vielfalt und von einem ganzen Netzwerk an Vereinen und Initiativen ausgerichtet. Vom 10. bis zum 25. März wird in diesem Rahmen allerlei stattfinden. Maria von der AG Bildung berichtet, was uns in diesem Jahr erwartet.
Ein Fokus, der dieses Jahr gesetzt wurde, ist eben, dass es nicht nur in der Innenstadt ein Ladenlokal gibt, wie die letzten Jahre, beziehungsweise letztes Jahr wurde das auch schon versucht umzusetzen, aber dieses Jahr steht es noch mehr im Fokus, dass eben nicht sozusagen sich die Bildungswochen im Zentrum von Halle bündeln, sondern dass es eben wirklich in die Stadtteile getragen wird. Es gibt 5 Infopoints, das sind Orte oder auch Ladenlokale, kann man die nennen, wo sich Menschen Informationen einholen können über die Bildungswochen, wo Aktivitäten stattfinden, wo Workshops und Podiumsdiskussionen, Filmvorträge, alles Mögliche stattfinden. Und ich glaube, diese breite Streuung und dass einfach immer mehr Menschen auch teilnehmen, egal jetzt ob als Besucherinnen oder als Organisatorinnen, ich denke, das ist ein unheimlicher Zugewinn bei den Bildungswochen.
Im Rahmen der antirassistischen Bildungswochen findet eine Vielzahl an Veranstaltungen statt. Das Programmheft dazu ist über 60 Seiten stark. All diese Veranstaltungen sammeln sich unter einem übergreifenden Thema.
Natürlich im Slogan 100% Menschenwürde zusammen gegen Rassismus, das ist, glaube ich, sowieso das übergeordnete Thema und war es auch die ganzen letzten Jahre. Aber zusätzlich hat sich das Bündnis für Zivilcourage, Halle gegen Rechts, auch noch einen eigenen Themenfokus gesetzt und der heißt Nachbarschaft. Also es finden vom Bündnis aus organisiert Veranstaltungen unter dem Themenfokus Nachbarschaft statt, aber auch einzelne Akteurinnen haben sich dem Themenfokus angeschlossen. Und das war uns wichtig, da irgendwie dieses Jahr auch einen Themenfokus zu legen, einfach damit das nicht immer so alles so breit gefasst wird und sich immer so alles unter diesem Namen Antirassismus sammelt, sondern dass man irgendwie auch mal ein bisschen ins Detail geht und auch auf lokaler Ebene gucken kann, was ist denn für die Menschen hier wichtig, was ist für Menschen in Halle ein bewegtes Thema, und Nachbarschaft ist, denke ich, da auf jeden Fall ein guter Punkt.
Dass die antirassistischen Bildungswochen in Halle in diesem Jahr als Themenschwerpunkt das Stichwort Nachbarschaft aufmachen, hat auf verschiedenen Ebenen durchaus Sinn. Das Thema Flucht und Migration ist omnipräsent und entgegen der öffentlichen Polarisierung bedeutet das aus linker Perspektive schließlich auch, sich mit neuen Nachbarn auseinanderzusetzen. Das Ressentiment gegen Geflüchtete äußerte sich in den letzten 2 Jahren, nicht zuletzt aber auch in Nachbarschaftsmobilisierungen, und das weist auch darauf hin, Rassismus findet nicht irgendwo statt, wo man aus wohliger Sicherheit mit dem Finger hinzeigen kann, sondern Rassismus findet in unserer Nähe, auch in unserer Nachbarschaft statt. Die Bildungswochen verstehen sich letztlich aber auch als ein nachbarschaftliches Angebot.
Wichtig dabei ist es zu verstehen, dass diese Bildungswochen ein Anstupsen sind. Also sozusagen, es geht überhaupt nicht darum, Menschen irgendwie ein Programm überzustülpen und zu sagen, ihr beschäftigt euch jetzt bitte mal 2 Wochen lang mit Rassismus, sondern einfach eine Plattform zu bieten, wo sich Menschen darüber austauschen können und wo auch kritische Stimmen gehört werden können. Und das ist dann auch nicht immer im Rahmen von hochpolitischen Podiumsdiskussionen, sondern das kann eben auch im Rahmen von einem Fußballturnier oder von einem gemeinsamen Kochen oder etc. passieren. Einfach dieser Grundgedanke von Austausch, von voneinander lernen, der, glaube ich, kann auf beiden Seiten stattfinden.
Bunte Vielfalt, Demokratie leben, Zivilgesellschaft, Oberbürgermeister, Weitherzigkeit, das sind die Stichworte, die einem so zuerst ins Auge springen, wenn man sich das Programmheft zu den Bildungswochen anschaut. Wir kennen das, und so ein antragsgerechter Institutionssprech weckt natürlich kaum die anarchistischen Lebensgeister. Es lohnt sich aber sicher trotzdem, mal in dieses Programm reinzuschauen, denn da ist sicherlich auch für die radikale Linke was dabei. Von Auschwitz in den Harz, Sinti und Roma im KZ Mittelbau Dora, Land and Freedom, also Ken Loachs Film über den spanischen Bürgerkrieg, Arbeiterklasse, ein verworfenes Wort, das Leben Rosa Luxemburgs und die Arbeiterbewegung in Polen, Russland und Deutschland, die NSU-Monologe, ein dokumentarisches Theaterstück, das sind nur ein paar Veranstaltungen, deren Titel zumindest ich persönlich durchaus vielversprechend finde. www.bildungswochen.de, da findet man das ganze Programm, außerdem liegen die Programmhefte überall in Halle aus. Eröffnet wird das Ganze schon am kommenden Freitag.
Die Auftaktveranstaltung wollten wir dieses Jahr sehr inklusiv gestalten, öffentlich gestalten. Und zwar wird es am 10. März auf dem Marktplatz stattfinden. Wir möchten alle Bürgerinnen, alle Leute, die da irgendwie gerade vorbeispazieren, aber auch Organisatoren einladen, mit uns da 2 Stunden sozusagen in die Bildungswoche einzuläuten. Es wird 4 Rednerinnen geben, die Grußworte halten. Und natürlich das Highlight des Auftakts ist, dass wir gerne Banner gestalten möchten, eben mit Laufkundschaft und Leuten, die da so gerade sind. Und diese Banner sollen natürlich irgendwie den Slogan Bildungswochen enthalten und dann in die Infopoints getragen werden und dann dort aufgehangen werden, damit einfach auch irgendwie so eine Gemeinsamkeit gezeigt werden kann.
Das war's wieder mit den Antifa-News. Die hört ihr an jedem Donnerstag auf Radio Korax in den 3 Tagsüber-Magazinen. Außerdem morgens und mittags auch beim Pi-Radio in Berlin. Außerdem wie immer nachzuhören unter freie-radios.net.